mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
Und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute mit dem Starkoch Tim Raue. Und lieber Clemens, wir haben mal wieder gemerkt, dass wir einfach zwei Bauern sind, die, sage ich mal, weder gut riechen noch gut schmecken können, verglichen zu der feinen Zunge von Tim Raue.
Das stimmt. Wenn der Mann anfängt, über Kochen zu reden, da gibt es ja keinen Punkt und kein Komma mehr. Sowas habe ich noch nie erlebt, als der quasi vor deinen Augen ein Gericht kreiert. Man muss aber auch generell, also ich vielleicht kannte ich ihn vorher nicht so genau. Ich habe vorher auf den Plan geguckt und gedacht, ach schön, Tim Raue kommt. Und als er rausging, hat man gedacht, boah, Tim Raue war da. Was war denn da für ein Orkan? Er sagt an einer Stelle, von mir kriegt man immer ehrliches Feedback. Und er war von vorne bis hinten ehrlich, oder?
Ja, er war ehrlich und er ist eben, das habe ich heute auch sehr zu schätzen gelernt, das hat halt alles Substanz. Weil oft ist es ja auch mal so, dass man so denkt, naja gut, der kocht auch nur mit Wasser so. Ja. Und in seinem Fall muss man eben wirklich denken, also sehen, es sind Besessener, der einfach hart arbeitet und der aber das auch nicht auf die leichte Schulter nimmt, sondern sehr ernst nimmt und trotzdem aber seinen Humor nicht verliert. Und das hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Ihr könnt es euch einfach anhören. Genau. Hört doch einfach rein. Vorher haben wir noch einmal einen Sponsor, der unbedingt zu Wort kommen möchte und dann geht's los.
Unser Partner ist dieses Mal Völkel Naturkostsäfte mit ihrem Völkel Fastenkasten. Und das Thema Fasten passt ja ganz gut zur aktuellen Jahreszeit, in der, ich spreche da aus persönlicher Erfahrung, es ja sehr viel Sinn machen kann, das ein oder andere Kilo Körperballast abzuwerfen. Die Säfte eignen sich aber auch gut für basische Ernährung oder für Intervallfasten. Der Völkel Fastenkasten enthält 6 verschiedene Gemüsesäfte, die alle milchsauer fermentiert sind. Mit dabei sind Möhrenmost, rote Beetemost, Gemüsemost, ein Fitnesscocktail, Sauerkrautsaft und eine Gemüsekomposition, alle jeweils in der 0,7 Liter Mehrweg-Glasflasche. Und die 40 Milliliter Bioplanet Fresh Ölzikur gibt's dieses Jahr noch als Zugabe obendrauf. Die Kästenanzahl ist limitiert und, für viele bestimmt wichtig, die Demeter-Gemüsesäfte werden aus 100% samenfestem Gemüse gemacht. Das heißt, es handelt sich um vermehrungsfähiges Saatgut und eben nicht um Hybride. Völkels Fastenkasten bekommt ihr im Bioladen, in Reformhäusern in Deutschland und in Österreich und auch online natürlich unter meinefastenzeit.de. meinefastenzeit.de. Und mit uns, mit den Waffeln einer Frau, gibt's nochmal einen Rabatt, wenn ihr online beim Einkaufen den Code WAFFELN10 eingibt. WAFFELN10 bei der Bestellung mit eingeben und dann gibt's 10% nochmal runter. Der Völkel Fastenkasten finden wir gut, finden wir gesund und empfehlenswert. Ja, und das war's dann schon von meiner Seite, Barbara. Du bist wieder dran.
So, jetzt ist es aber soweit. Mein Gespräch mit Tim Raue. Viel Spaß. Liebe Freunde, wir wollen gar nicht lange rumfackeln. Er ist hier, Tim Raue. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, herzallerliebste
oder
Barbara.
Oder guten Mittag. Du sag mal, als ich kam, und da musste ich wirklich schmunzeln, weil ich hatte es mir genauso gedacht. Ich war schon früh für meine Verhältnisse heute, aber du warst noch früher. Du warst schon da. Und da habe ich mir gedacht, der Timmy, der ist sicher ein pünktlicher Mensch.
Total. Ich bin halt wirklich Preuße durch und durch. Und, so, Opa hat immer gesagt, 5 Minuten früher. Ja. Und bei mir ist es so, ich will nicht zu spät kommen. Ich halte das für eine der unfreundlichsten und fiesesten Sachen. Und ich habe dann heute Morgen geguckt, wie lange brauche ich 17 Minuten hierher. Es waren dann aber irgendwie nur 10. Und dementsprechend war ich jetzt 20 Minuten zu früh. Aber ich kann mich immer beschäftigen. Also es ist ja nie so, dass ich Langeweile habe.
Nein, aber man hat ja nie mehr Langeweile. Man hat ja immer alles dabei irgendwie.
Ja.
Ja. Was hast du dann gemacht?
Ich habe dann tatsächlich
7 Minuten lang?
Gestern war Sonntag. Sonntag arbeite ich nicht mehr. Ja. Und habe dann heute mal den E-Mail-Account aufgemacht. Und da war definitiv genug Arbeit.
Wer schickt dir denn sonntags Mails? Das heißt, es gibt immer noch so viele Leute, die sonntags arbeiten. Das ist ja fürchterlich.
Ich habe ja auf den TUI meinen Schiffen ein Asian Casual-Konzept, wie man heute sagt. Also das Hanami-Restaurant auf 4 Schiffen, die durch die ganze Welt fahren. Und
die sind immer in irgendeiner Zeitzone.
Genau, denen ist völlig egal, welcher Tag, welche Zeitzone, die schreiben dann einfach und das ist auch richtig so. Und also sie wissen aber, sonntags gibt es keine Antworten.
Nee, aber das finde ich, hast du dir jetzt auch gut erarbeitet. Ich würde ehrlich gesagt, der nächste Schritt sollte sein, dass Freitag und Samstag auch frei sind. Weißt du, in Berlin sagt man ja, und du bist ja durch und durch Preuße, ab 1 macht jeder seins am Freitag. Also insofern könntest du schon mal Freitagmittag langsam ins Wochenende gleiten.
Ich mache dann das, was ich am liebsten mache. Das ist halt einfach kochen und mit meinen Mitarbeitern Zeit zu verbringen, ehrlicherweise. Mhm. Mir reicht das. Also ich wüsste nicht, wenn ich ab morgen nicht mehr arbeiten können sollte, was würde ich dann machen? Mir macht das wirklich auch Spaß. Und ich glaube, ich wäre extrem unangenehm zu Hause, wenn ich den ganzen Tag da wäre. Weil es ist ja sowieso schon alles aufgeräumt. Es ist sowieso schon alles sauber.
Weil du nie zu Hause bist. Wenn du jetzt die ganze Zeit zu Hause wärst, dann hättest du natürlich ein bisschen mehr zu tun.
Dann räume ich auch um. Also meine Frau hat was ganz Niedliches, finde ich, gesagt, wo sie das erste Mal in meiner Wohnung war. Bei dir hat ja wirklich alles seinen Platz. Und es ist tatsächlich so, wenn sie dann die ersten Tage im Gewürzregal irgendwas 1 Zentimeter nach rechts oder links gerückt hat, ich habe sofort gesehen und musste es wieder zurückrücken. Und ich musste erstmal mit dieser österreichischen Laissez-faire-Nummer umgehen lernen. Mhm. Aber bei mir hat wirklich alles seinen Platz. Mhm. Meine Taschen sind vorgepackt. Ich habe Koffer vorgepackt für die einzelnen Standorte, zu denen ich reise. Ich habe immer, das ist so diese Mischung aus Preuße und Koch. Der Koch muss immer vorbereitet arbeiten und leben.
Hast du das immer schon in dir gehabt oder hast du es dir irgendwann antrainiert, weil du wusstest, so komme ich besser zurecht?
Ich bin ein bisschen chaotisch groß geworden und das, was ich schnell gemerkt habe, ist, dass ich ich hatte keine Selbstdisziplin in jeder Form. Das heißt, wenn du sozial schwach aufwächst, dann ist es einfach 8 Uhr, ist für dich nicht unbedingt 8 Uhr. Du nimmst das alles ein bisschen lockerer. Schule ist kein Muss, sondern ein Kann.
Es ist eine Option.
Und, genau. Und ich habe dann später gemerkt, ich habe so viel Angst gehabt, wieder zurückzufallen, in die Gosse zu gehen, dass ich mir halt sehr starke Strukturen gebaut habe, die so meine Säulen, meine Autobahnen sind. Und dazu gehört das. Und das hilft mir einfach. Es war lange Jahre auch echt Pain in the Ass, wo dann so die ersten Erfolge und Auszeichnungen kamen, weil ich mich nie länger als 2 oder 3 Sekunden gefreut habe, weil ich Angst hatte, wenn ich mich jetzt wirklich freue, dass alle anderen sich auch freuen, die Konzentration verlieren und wir 3 Stunden später wieder nicht auf 100% performen können. Mhm. Und deswegen habe ich es weggedrückt und das dauerte viel Zeit. Das ist echt interessant.
Mein Kollege Hubertus Meyer-Burkhardt, der wirklich also einer der tollsten Menschen überhaupt ist, der hat gerade ein Buch geschrieben und in dem Buch hat er geschrieben, dass er, weil er auch aus kleinen Verhältnissen kommt, da hat er eben geschrieben, er ist nie wie andere, die sozusagen die Spitze verteidigen, sondern auch wenn er auf Platz 2 der Bundesliga-Tabelle ist, ja, er kämpft immer gegen den Abstieg sozusagen in seinem Kopf. Jeden Und das finde ich eigentlich ein interessanter Ansatz. So. Ich glaube, diese Angst davor, wie du sagst, wieder zurückzugehen irgendwie, aber das wird ja nicht passieren. Was sind das noch für Säulen? Also extreme Disziplin? Hortest du auch Geld?
Nee. Geld ist für mich tatsächlich eine einzige Tauschware. Toll. Und ich tausche sie unfassbar gerne ein. Also meine Bankberater schütteln immer nur mit dem Kopf und sagen, machen Sie doch mal was anderes. Damit ich sage, nein, bei mir kann wirklich, so lebe ich auch, jeden Tag Schluss sein. Und wenn ich heute verrecken würde, dann würde ich mit einem Lächeln gehen, weil ich habe alles erreicht, alles gesehen, alles gemacht, was ich im Leben machen wollte. Und wenn es vorbei ist, dann ist es halt vorbei. Aber ich will das nutzen. Ich möchte nicht irgendwas auf der Seite haben und dann aber einen Wein sehen, also eine meiner großen Schwächen, bei dem ich sage, oh, den muss ich trinken. Und ich weiß, dass ich dieses Erlebnis zelebrieren kann für mich, dass ich da tagelang tatsächlich dran Freude habe und die Flasche dann stehen lassen, weil sie halt irgendwie 5 Euro eigentlich über meinem Budget ist.
Okay.
Und das mache ich tatsächlich. Und ich habe einfach Freude daran. Da ist man als Vinophiler ganz gut unterwegs. Man teilt einfach gerne. Und das mache ich wirklich.
Also Vinophil klingt ein bisschen, ist jetzt nichts Schlimmes, liebe Zuhörer. Vielleicht für die jetzt nicht schnell genug Google öffnen können, um es nachzuschlagen. Es ist einfach nur jemand, der gerne Wein trinkt. Aber eben nicht schüttet, sondern mit durch die Zähne ziehen und so.
Genau.
So richtig so.
Und dann, da also, sitzen da hier zwei sagen, unterschiedlich, wie nur viele.
Ja, richtig. Ich muss ehrlich sagen, ich moderiere ja jedes Jahr die Wine Awards, die großen Preise für die besten Winzer und toll und so. Habe da allerdings festgestellt, das ist fast meine Lieblingsberufsgruppe, weil die haben alles, was ich toll finde, da spielt Genuss eine große Rolle, Lebensart, das ist Tradition. Viele sind seit dem 16. Jahrhundert, haben die ein Weingut und so. Und es ist aber auch noch so, weißt du, man mit nacktem Oberkörper bewirtschaften die nur mit einem Stier und einem Wagen irgendwie das sperrige Terroir irgendwo in Nordspanien und so. Also da komme ich persönlich dann schon in Stimmung. Aber das Produkt, was da rauskommt, ich bin da noch nicht. Ich glaube halt, ich bin noch zu jung. Ich denke, guter Wein, da muss man auch ein gewisses Alter haben.
Also wir sind uns ja schon vor ein paar Jahren mal über den Weg gelaufen. Und auch da hattest du eher so, also du hast nicht durch die Zähne gezogen, sondern durch den Hals rinnen lassen. Ja. Und Hauptsache, es schmeckt dir. Ich meine, das ist wirklich was ich für ganz wichtig halte. Also ich habe auch Freunde im Umkreis um mich herum, die jetzt auch nicht so dezidiert schmecken, aber die Freude haben. Und das, finde ich, ist wichtig. Aber ich habe da halt, ich habe einfach Spaß daran. Es gibt andere, die können sich über Autos unterhalten, über Häuser und ich weiß nicht was, die gehen in Museen. Noch für mich noch viel schwieriger über klassische Musik und
so,
Opern.
Da bin ich zum Beispiel.
So, ich nix raff und denke mir mal, warum wenn die singen, warum können die nicht so singen, dass ich verstehe, was der Text ist? Und
letztendlich geht es immer darum, ich will dich, warum willst du mich nicht? Oder du willst mich, aber ich will dich nicht. Oder der andere hat mehr Kohle, ich nehme den König und nicht den Bettler und am Ende tut es ihr dann leid. So ist es eigentlich in der klassischen Oper immer. Das ist also im Prinzip ein bisschen das Gleiche, was wie im normalen Leben. Aber ehrlich gesagt, klassische Musik, die braucht man eigentlich seltener als guten Wein. Also ich finde, ein gutes Verständnis für Kulinarik zum... Lass uns über deine Zunge sprechen, endlich. So. Nein, weil ich denke mir, ich habe mir vorhin überlegt, was hat der wohl... Vielleicht ist es so, also die Vorstellung, dass du einfach auf deiner Zunge nochmal ganz andere Sachen spürst und schmeckst als andere Leute, heißt ja, dass das ein, also das interessiert mich sehr.
Also der Onkel Doktor sagt dazu, ich bin hypersensibel. Ich nehme alles sehr viel intensiver wahr.
Ist das wirklich so?
Ja. Und das ist, wie sein Mami said, I was oder I am special.
Ja.
Ich habe das erst so mit Ende 20 dann tatsächlich das erste Mal auch festgestellt, dass es viele Reize und viele Sinne gibt, die bei mir viel schneller anschlagen als bei anderen.
Also das ist gut zu wissen.
Ich spüre etwas, wenn ich in Räume gehe. Ja. Das ist tatsächlich so, wenn du Räume besichtigst, um dir zu überlegen, welches Gastronomiekonzept machst du da.
Ja.
Dass du einfach ein Gespür für Räume haben musst und dann begreifen musst, geht oder geht nicht. Das, was das Schmecken angeht, das ist was bei mir einen Moment auslöst, den ich schwer erklären kann, weil ich beiß nicht in eine Karotte.
Ja.
Und denke, lecker Karotte und sehe eine Karotte vor dem inneren Auge, sondern ich beiße eine Karotte rein und dann entstehen tatsächlich Bilderwelten vor meinen Augen, die ich mittlerweile auch erklären darf, also für viele Leute. Ich habe mit meinem Kumpel Melzer eine Sendung, die heißt Ready to Be.
Melzer? Kenne ich nicht.
Ja. Der war nicht so nett zu dir, ne? Mal.
Doch, aber der hat gesagt, ich hätte riesige Brüste oder er hat, glaube ich, Titten gesagt. Aber ehrlich gesagt finde ich das, also ich fand es nicht so schlecht. Also ja, ich habe ihm gesagt, Tim Melzer macht eine Sendung, wo er mit einem echten Koch zusammen etwas so. Und dann kam er auf die Bühne und hat sich sehr geschlechtsorgansreferenziell mir gegenüber geäußert, was ich als relativ billige Retourkutsche aufgefasst habe. Das Publikum übrigens auch. Aber solange es um meine Brüste geht, ehrlich gesagt, bin ich froh, dass die noch im Spiel sind, weißt du?
Ah, billig,
die sind
ist,
auch übrigens super.
Billig ist übrigens auch so sein Ding. Ne?
Ja,
ich sag auch mal, wenn wir zusammen sind wir erfolgreich. Ja. Ich habe Erfolg und er ist damit reich geworden.
Ja,
und wie du das vorhin mit dem König und dem Bettler gesagt hast, ne? Man will immer das anderen. Also ich hätte gern sein Geld und er würde gern einfach kochen können.
Ja, ich weiß. Und versuch ihm doch, wenn du ihn noch mal siehst, dass er, ich finde, würde mit ihm so eine Wette machen, er muss es schaffen, einfach mal 3 oder 4 Sätze ohne das Wort Scheiße oder Fuck zu benutzen. Das würde ich persönlich als Zuschauer auch sehr entspannend finden.
Ja?
Weil es ist echt so, dass man es fast nicht gucken.
Ich finde es super, weil ich immer als der Gute daneben
Und du sagst auch schon ziemlich oft.
Ja, wirklich?
Ja. Aber bei ihm ist es wirklich zu viel.
Das ist jetzt bei dir aber die Mami, die da irgendwie durchkommt, oder?
Bei mir die Mami?
Ja, ne, dass du irgendwie so das Gefühl hast, so,
dass ich das nicht meinen Kindern zeigen kann, meinst du? Nee, es fällt mir selber sogar auf.
Echt?
Mhm.
Okay.
Ja.
Na, das ist
aber nur, wenn du mal bei Gelegenheit mit ihm sprichst. So, zurück zu deiner Zunge. Also,
genau. Und da esse ich tatsächlich.
Ja.
Und dann erkläre ich wirklich oder lass das raus, was in dem Moment vor meinem inneren Auge entsteht, was passiert, was ich da fühle, was ich schmecke, wie ich das wahrnehme. Und das ist halt auf jeden Fall anders und ich bin da auch ganz glücklich mit. Also ich sehe das nicht als Gabe an und danke da jeden Tag dem Herrn für, aber es ist auch irgendwie kein Makel, sondern das bin einfach ich.
Hast du eine extrem gute Nase auch? Ja, es hängt wahrscheinlich zusammen,
ja,
oder?
Ja. Also das, auch das ist wieder halt dann für andere nervig, weil ich sofort rieche, wenn irgendwie was ist und ich musste mir erstmal angewöhnen, dann halt zu sagen, hör mal, du riechst hier, ist das Polyester, was du da trägst? Das riecht so ein bisschen. dass ich da eher feinsinniger bin und dann halt Hinweise gebe, ich glaube, du, das ist nicht so gut für dich und deinen Körper.
Das ist mir ein Rätsel. Es gibt immer noch Menschen, die nach Schweiß riechen. Wie kann das in der heutigen Zeit sein? Frauen auch. Ich kenne Frauen, die sind echt schick.
Du musst jetzt aber schon wieder aufpassen, in der heutigen Zeit, weißt du, weil dann kommt, naja, vielleicht ist das, weil die jetzt wieder Haare unter den Achseln haben.
Und nee, wenn du Haare unter den Achseln hast, riechst du weniger nach Schweiß, bin ich mir sicher.
Das weiß ich nicht.
Weil es aufsaugt. Ja, wobei vielleicht auch nicht.
Ich glaube, wir bewegen uns gerade auf dünnem Eis.
Ja, da will ich hin.
Und wir schön Shitstorm. Barbara und Tim sagen, wir dürfen nicht unter der Achsel stinken, dabei ist das menschlich.
Weißt du, jetzt pass auf. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, aufgrund verschiedener lehrreicher Erfahrungen, dass ich jetzt fast nach allem immer sage, aber prinzipiell bin ich natürlich der Meinung, dass jeder machen kann, was er will. Und damit ist man, das ist so wie wenn du sagst, bei Nebenwirkungen, für Nebenwirkungen der fragen sie ihren Arzt oder Apotheker. Weißt du, damit bist du juristisch auf der sicheren Seite. Ja, ja. Also nein, alles toll. Wie auch immer, ich frage mich nur, wie kann das passieren, dass es auch junge Mädchen gibt, die nach Schweiß riechen?
Es ist, glaube ich, einfach tatsächlich immer noch ein Thema, dass Körperhygiene hier noch nicht so angekommen ist.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die waschen sich jeden Tag und alles. Ich glaube nur, dass die das selber nicht riechen. Die haben vielleicht dann einfach, die müssen einfach ein anderes Produkt benutzen oder so.
Doch, man riecht das, aber nicht jeder empfindet das als unangenehm. Ich finde zum Beispiel diese Nummer mit, du kannst jemanden riechen oder nicht, ist was ich auch spannend fand. Wir hatten mal ein Pärchen, was bei uns gearbeitet hat, da hat sie wirklich sehr unangenehm gerochen und er dann auch. Und die haben aber gleich gerochen. Ja. Und deswegen haben die miteinander funktioniert. Ja. Das Problem war bloß, dass ich es nicht riechen konnte und seine Schuhe dann mal weggeschmissen habe, weil die so gestunken haben. Aber das kann dann auch sein. Nee, da bin ich extrem empfindlich. Auch sowas wie Rauch zum Beispiel mag ich gar nicht. Da habe ich was
auch
gegen.
Auch nicht den ersten Zug von der Zigarette.
Oh, furchtbar.
Nee, den ersten Zug von der Lord Light früher. Oder Lord Extra, was die ganzen Mütter so früher geraucht haben. Da weiß ich noch so, den ersten Zug, das fand ich immer toll. Aber jetzt ist man irgendwie dann doch froh, dass es alles weg ist, gell? Ich meine, du hast dir ja deine ganzen Restaurants, im Prinzip, hast du noch Restaurants geführt, als man noch rauchen durfte?
Ja, klar.
Und aber das geht ja total verquer, wenn du dir vorstellst, du stehst da stundenlang und machst irgendwas, was im Mund explodiert und ein feines Aroma und so und dann qualmen die dir die Bude voll.
Ich hatte meistens das Glück, dass ich dann zu der Zeit, wo es bei mir so ein bisschen besser wurde mit dem Kochen, dass ich in so einem Hotel war, wo der Abzug, also die Aircondition, wirklich sensationell war. Okay. Aber da war noch die große Diskussion tatsächlich, ab wann dürfen die Gäste dann Zigarre rauchen im Restaurant? Und das war so ab 22 Uhr. Oh und Gott. Die Buden haben immer gestunken, wenn du am Tag reingekommen bist. Also es war kein Spaß. Und ich bin da auch ganz froh drum. Ich habe das erste Mal damals in New York erlebt. Das muss so 99, 2000 gewesen sein. Da bin ich rübergeflogen. Wir haben die ganze Nacht Party gemacht. Und ich kam morgens um 4:30 ins Hotel und denke, irgendwas ist anders. Ich weiß nicht was, aber irgendwie ist was nicht unangenehm und stinkt nicht. Und dann ist uns klar geworden, ja, weil damals da schon Rauchverbot war und du hast einfach nicht nach Rauch gestunken.
Bah. Ja, das ist schon eine Verbesserung. Wenn du jetzt sagst, du gehst in Räume und spürst, ja, dann hast du dann natürlich auch, das heißt, du lehnst natürlich auch Räume ab dann. Also du guckst dir Sachen an und sagst, nee, es geht hier auf gar keinen Fall, egal was wir hier reinbauen, es wird nicht...
Keine Chancen, das sind manchmal Investoren, die dann auch mit dem Kopf schon sagen, ich bin mir ganz sicher, Herr Raue, wir machen hier so ein asiatisches Konzept wie in London, da sind 700 Gäste in eine Stunde, die Tür geht auf und zu und auf und zu. Und du musst sagen, ja, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen damit, aber ich werde Ihnen dabei nicht helfen können. Aber es gibt dann halt auch andere Fälle, wie jetzt in Potsdam mit Günther Jauch, wo ich in die Räume reingekommen bin und sofort mir völlig klar war, da habe ich eine Idee, das würde ich gerne machen. Und dann ist trotzdem so kurz vor dem Moment, wo man aufmacht, da scheiße ich mir immer noch mal so richtig in die Hose und denke, boah, du Schwätzer, ey, du hast gesagt, du hast überhaupt gar keine Ahnung, ob die Leute dann wirklich glücklich sind. Und dann in dem Moment geht dann aber schon die Tür auf, die ersten Gäste kommen rein und dann kannst du sowieso nichts mehr machen. Aber das sind dann so kleine Momente, wo ich mich wirklich mal verliere für ein paar Minuten und den Menschen zugucke und dann merke, es gefällt ihnen. Und dann wirklich mich kurz fallen lassen und sage, huh, Glück gehabt, Alter, Glück gehabt.
Ja, definitiv Glück gehabt. Glück gehabt habe ich übrigens auch mit meinem lieben Podcast-Producer Clemens. Der hat nämlich noch eine Empfehlung für euch.
Ganz genau, Barbara. Wenn ihr nämlich das Gespräch hier mögt zwischen Barbara und Tim und danach noch Hunger auf weitere Promiköche habt, dann empfehle ich euch Folge 56 mit Christian Rach. Der verrät unter anderem, wie man an einen dieser heiß begehrten Kochsterne kommt und wie man selbst, wenn man Kinder hat einerseits und Zeitdruck auf der anderen, noch schnell und gesund kochen kann. Oder was ganz anderes, starke Frauen. Da hätten wir Folge 60 mit einer sehr gut gelaunten Katja Riemann, die unter anderem gesteht, wie krass lange sie bei ihrem Alter geflunkert hat. Und schließlich mein letzter Hörtipp für euch, wenn ihr noch mehr wollt, passt hierhin wie Faust aufs Auge, die Folge mit Günther Jauch. Der hat ja mit Tim Raue ein gemeinsames Restaurant und der erzählt eben, wie das so ist mit der Zusammenarbeit. Also quasi die andere Seite. Das wäre in der Barbaradio-App. Die Folge 66.
Oh ja, also wenn ihr die Folge mit Günther Jauch noch nicht gehört habt, am besten gleich im Anschluss noch ranhängen. Apropos Günther Jauch.
Ja.
Der war letztens nämlich auch hier in der Sendung. Und, und während du dich noch mit der atmosphärischen Schwingung der Räume auseinandersetzt, hat er Probleme mit dem Feuerschutz. Er hat gesagt, da wo er ein Feuer machen wollte, da darf noch nicht mal eine Glasvase stehen, so ungefähr. Weil es ist ja, gibt ja sehr viele Bedenkenträger heute in den ganzen Behörden. Und die feuerpolizeilichen Bestimmungen sind überdimensional groß.
Also er ist, das weiß man ja auch, der Besitzer der Villa Kellermann. Mhm. Und dementsprechend ist er auch der Boss. Mhm. Und ich kümmere mich um die Operative dieses Konzepts und das macht relativ viel Spaß. Man muss dazu sagen, es ist immer gut. Ich habe ja insgesamt 10 Restaurants. Eins mit Marie, meiner Geschäftspartnerin, das ist das Restaurant Tim Raue. Und die anderen 9 mache ich mit meiner Firma, die heißt Raue Consulting, wo wir halt einfach die Betriebe aufbauen, das Projekt betreuen und dann später auch die Operative. Und dazu gehört auch die Villa Kellermann. Da geht es natürlich darum, die Leute glücklich zu machen, die da hingehen und in der Planung dann das schon mit aufzunehmen, aber sowas wie Feuerschutz, Denkmalschutz, da bin ich glücklicherweise raus, das ist so das Bauen und das ist auch viel, viel besser, weil da bin ich dann auch viel zu pragmatisch und viel zu sehr Realist und stelle dann unangenehme Fragen, die niemand hören will und frage halt, warum?
Ja, nee, das, also, aber da kommt's mit warum kommt man da, glaube ich, nicht weiter.
Nee, gar nicht und die lassen dich auch einfach, ja, die lassen dich warten. Sagen wir warten.
Genau, und du kochst einfach schon mal. Du machst schon mal die Königsberger Klasse.
Genau, und das geht ja auch gut,
läuft,
wa?
Ja, richtig.
Ja, läuft richtig gut.
Ist voll die ganze Zeit. Wir sollen essen. Die Ina gibt mir ein Zeichen, wir sollen essen. Ich habe so viel Teig gegessen übers Wochenende. Ganz ehrlich, genau. Ina, ich kann mir jetzt mit einer Waffel nicht meinen Schnitt am Anfang der Woche schon wieder versauen.
Sind die glutenfrei?
Warte, ich gucke kurz. Sind die glutenfrei?
Nein.
Aber wir können glutenfrei. Wir können alles. Ich war gestern in so einem Waffelgeschäft mit meinen Kindern. Das ist unglaublich, was da abgeht.
Waffle Brothers? Mhm. Die sind aber ziemlich cool, was die machen. Ne? Aber
das ist mal ganz ehrlich, die hat mir in diese Waffelsachen reingelegt. Das war so dick wie so ein vierstöckiges Federmäppchen. Ich konnte da gar nicht reinbeißen. Das ist wie so der größte Burger, den ich immer bei RTL 2 sehe ich immer so Sendungen. Der größte Burger der Welt.
Ja. Mit Maulsperre meinst du?
Die haben da Toffifees reingelegt, Raffaello und den... Bei so einer sehr langwimprigen, schwarzhaarigen Frau mit sehr großen Lippen, davon sieht man ja sehr viele in Charlottenburg, die neben mir stand und immer gesagt hat, ich nimm noch die Toffifee dazu. Habe ich mir so gedacht, was, da alles da rein? Ja. Und dann hat das war so ein Teil.
Na, hast aber dann vergessen, noch die Schlagsahne und die Karamellsoße raufzufeuern, bitte.
Und dann schreiben die dir mit Schokosoße noch deinen Namen auf den Teller.
Ja.
Und dann hat die Frau gesagt, dann... und für meine Tochter auch mit Smarty? Und dann hat sie gesagt, wie heißt denn ihre Tochter? Und dann hat sie gesagt, Jeanette. Und dann hat die geschrieben, C-E-N-N-E-T. Und ich dachte mir so, oh komm, ist egal. Jetzt bloß nicht einschreiten hier.
Aber ich glaube, die nächste Generation dieser Mädels wird dann eher so Channel heißen.
Channel, oder, ja, genau. Oder Insta. Insta oder Story. Ey, ich heiße Story. Und du? Ey, ich heiße Snapchat.
Snapsy.
Also, naja, egal. So, pass auf. Ich habe gelesen, irgendwo, und das fand ich lustig, ich habe das ein bisschen auch, aber du hast vielleicht auch schon einen Gründen, du hast das Geschenke zu bekommen.
Ja, oh, total.
Ich auch.
Ganz fies.
Ich auch. Ich bin da inzwischen fast ein bisschen aggressiv bei dem Thema.
Ja, aber was ist dein Problem? Meins ist ganz einfach erklärt.
Ich will nichts haben, was ich nicht brauche.
Das ist das eine. Da habe ich mittlerweile gelernt, ich lehne es nicht ab, sondern ich nehme es an und verschenke es einfach weiter.
Ja, selbstverständlich. Hast du früher abgelehnt?
Ja, selbstverständlich. Sofort. Ich bin ganz radikal. So, wirklich, sofort die Hand
Take
raus.
It back.
Auch direkt Kopf runter, Augen. Und so. Nein.
Willst
nein.
du Stress? Nimm's zurück.
Nee, noch ja. nicht mal einfach nur nein.
Nein.
Ich habe nein gesagt.
Und, das nett gemeinte Sachen. Also halt so.
Ja, das ist mir egal. Ja. Nein. Und das habe ich dann im ersten Schritt gelernt. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich die Menschen enttäusche, weil sie schenken mir was, sie meinen es gut und dann gibt es zum Beispiel einen Polyesterpulli. Und nein, das will ich nicht mehr. Das habe ich keinen Bock anzuziehen, finde ich nicht schön. Und dann eine Mimik aufzusetzen und zu sagen, Dankeschön.
Das liegt dir nicht. Ich könnte mir sowieso vorstellen, Mimik aufsetzen ist nicht so dein Thema.
Nein?
Nein. Ich glaube, wer von dir, also von dir kriegt man wirklich eine ehrliche Antwort.
Oder ein ehrliches Feedback.
Ein ehrliches Feedback
kann man
und
im
auch
Gesicht
eine Antwort
ablassen.
Und alles. Ja, total. Nee, aber ich bin überhaupt nicht, so krass bin ich nicht, aber ich habe auch irgendwann mir so gedacht, bitte, weil es ist ja auch so, wer geht denn noch los und überlegt sich wirklich 4 Monate lang? Du hast einmal gesagt, dass dir, also meine Mutter schenkt mir geile Sachen. Die schenkt mir zum Beispiel eine Salatschleuder, weil ich einfach immer sage, oh nein, die ist kaputt und so. Und dann kommt die beim nächsten Mal und weißt du, was meine Mutter mir geschenkt hat? Einen neuen, weißen, ganz frischen Plastik-Nupsi, den du in die silberne Kaffeekanne, weißt du, da oben, weil meiner war schon so braun. Da meinte sie, sieht ja nicht mehr so schön aus, dann macht die mir so einen neuen Nupsi da rein. Das kann man nachbestellen, sagt sie so. Das sind geile Geschenke. Das sind geile Geschenke, weil das mache ich selber nie. Ich bestelle mir keine Salatschleuder.
Ich finde das super. Vor allen Dingen finde ich das schön, weil ich natürlich auch so extrem auf Hygiene und Sauberkeit achte. Deswegen bin ich ganz bei deiner Mama.
Oh, du müsstest mal meinen Nupsi sehen, also den von meiner Kaffeekanne. Der ist ganz weiß.
Das
wie alle meine Nupsis.
Hört sich traumhaft an. Ja. Bei mir ist es tatsächlich jetzt erst in den letzten 4 Jahren mit meiner Frau so gekommen, dass die Geschenke macht, die man nicht für Geld kaufen kann. Und das ist halt was ich vorher so auch nicht kannte. Und die Geschenke, die sie mir macht, sind so, dass sie mich wirklich rühren, dass sie mich berühren.
Ja.
Und das ist unfassbar, was
das
da passiert.
Das ist aber auch was anderes.
Und das ist wirklich was ich gerne habe. Alles, was darüber hinausgeht, dass Leute mir, also Weinflaschen, das geht immer noch, kann man verkochen oder Bowle draus machen. Und
alles unter 100 Euro.
Das hast du jetzt gesagt. Nein, es gibt auch Weine für 4-5 Euro, die wirklich hervorragend schmecken.
Ja.
Man muss nur die richtigen kaufen.
Ja, entscheidend ist, dass sie dann bei dir auf der Karte halt 85 kosten.
Du kennst das Geschäftsmodell? Wobei, was muss ich Barbara über Geschäftsmodelle erzählen? Ne? Was gibt's nicht, was sie? Aber gut, weiter. Ich habe halt ein Problem damit, wenn jemand mir was schenken will, um mir auch damit nahe zu kommen. Und ich das Gefühl habe, er assoziiert mir, ich schenke dir jetzt was, aber dafür kriege ich auch was
Ach
wieder.
Ach so, okay.
Und
das
ist was, wo ich ganz vorsichtig geworden bin, weil viele, viele Menschen, also ich finde, umso bekannter man wird, das ändert, hat mich als Mensch ja nicht geändert. Aber die Menschen um mich herum, die haben dann das Gefühl, dass sie etwas von dir wollen oder dass sie ein Recht daran haben, dir ihren Wunsch zu assoziieren. Koch doch mal bei mir, komm doch mal zu mir, geh doch mal in meinen Imbiss, lass uns doch mal hier ein Foto machen mit meinem Imbiss und du sagst, das ist der beste Döner. Oder wo ich sage, nee, warum, das will ich nicht. Und die schenken dir dann auch heute das Mittagessen oder hier hast du eine Tüte oder irgendwas. Und da bin ich möchte meine Sachen selber bezahlen, das meins ist und ich möchte mich auch nicht vereinnahmen lassen.
Ich finde zum Beispiel, es ist manchmal schon so, wenn man auf so ein Event geht, das hast du als Frau oft, dass die dann so also fast schon so ungefähr hinten ins T-Shirt reinschauen oder ins Abendkleid. Von wem ist denn das Kleid? Dann sage ich, das ist total wurscht, weil das ist meins und ich muss nicht sagen, von wem das ist. Weißt du, also sehr oft so, dass du dann sagen musst, mein Kleid ist übrigens von XY, weil du es halt geliehen hast und dann freuen die sich natürlich über Promotion. Aber bei mir, ich finde es immer so herrlich, weil ich mir so denke, ich muss gar nicht wissen, von wem es ist, weil es gehört mir und ich hänge es nachher wieder in den Schrank und ich muss für niemanden Werbung machen, weil ich habe es leider zum vollen Preis gekauft.
Das heißt leider, ich finde, dass das gar nicht so verkehrt ist und in der heutigen Welt, wo so viel gefaked ist, wo du auf Instagram Leute siehst, die etwas tragen, eine Uhr anhaben, ein Auto daneben, was alles nicht ihrs ist, sondern das haben sie für einen kurzen, temporären Zeitpunkt. Und die glauben dann irgendwann und auch vor allen Dingen die jungen Menschen glauben, so muss man leben. Das ist das Leben. Und das, finde ich, ist es eben nicht, sondern dass du es dir selber erarbeitest, dass es dein ist.
Ich möchte jetzt auch gar nicht lästern, aber ich habe letzte Woche meine neue Kofferkollektion vorgestellt. Jetzt ist das ja ein Koffer, der ist nicht wahnsinnig teuer, aber es ist jetzt schon so, dass es kauft sich jetzt, glaube ich, keine 16-Jährige oder so. Und dann waren da ganz viele Presseleute, unter anderem auch 3 Influencerinnen. Die waren, die eine war, würde ich sagen, 20, eine war vielleicht 21 und eine war 23. So. Da hat die gesagt, sollen wir kurz eine Story machen? Und dann hat die das so, die eine war so klein, die hatte so einen riesigen Hut auf, die hat mich gar nicht mit ins Bild gekriegt. Da hat die immer so geführt, hat so eine Story gemacht. Hi, wir sind hier heute bei der Präsentation von Barbaras Koffern. Und ich war nur so im Anschnitt, man hat mich gar nicht gesehen, weil ich war viel größer als sie. Und dann habe ich mich so runtergebeugt, um ins Bild überhaupt reinzukommen, habe so gesagt, hallo, ich bin Barbara. Und sie so, schon vorbei, sind nur 10 Sekunden immer. Das sind nur 10 Sekunden. Und so, und sie, ja, wir lassen uns noch eine Story machen und so. Naja, wie auch immer, also in 10 Sekunden habe ich noch nicht mal meinen Namen gesagt. Da musste ich nur so lachen, weil ich mir so dachte, die posten das jetzt und so und dann steht da Hashtag Barbara Koffer oder was weiß ich was. Und hinterher frage ich mich, was hat das, glaubt jetzt irgendjemand im Ernst, dass diese Süße, die war total nett und süß, ja, aber dass die jetzt wirklich meinen Koffer, weißt du, kauft, naja, und dass das dann hinterher irgendeinen Effekt auf irgendwas hat.
Ja, Riesennummer, deren Aufmerksamkeitsspanne ist so gering, dass die wirklich durchkommen und so, oh, Barbara Koffer. Und das wird wahrscheinlich irgendwo in deren Hirn abgespeichert, wenn sie das nächste Mal in ihrer Konsumgeilheit shoppen sind und dann so, oh, Koffer Remover, nee, Koffer Barbara, nehmen wir Koffer Barbara. Und dann gehen sie da hin und kaufen
einen
Koffer.
Ich habe dann einen Aufsager gemacht für irgendeinen Fernsehsender und da habe ich halt keine Ahnung, da sollte ich irgendwas sagen und so ein Intro und Ding und was und so, und das war so 1,30 vielleicht. Dann hat die eine zu anderen, die haben so zugeguckt, dann die eine so gesagt, krass, one take. Die hat, glaube ich, noch nie eine Minute am Stück gesprochen. Die können immer nur 8 Sekunden. Und dann wird das zusammengeschnitten hinterher mit so Weißblitzen dazwischen, weißt du? Die hat so, krass, one take.
Und jetzt stell dir mal vor, wie die mit ihrem Freund dann spricht. Immer nur 10 Sekunden, ja. Und dann ist er immer wieder dran.
Moment,
und dann,
ich muss kurz schminken. Nee,
jetzt meine Story, jetzt kommt deine Story. Dann meine Story. Und dann wird aber das aneinander geschnitten.
So, jetzt pass auf. Ja. Aber wir grundsätzlich lästern
übrigens schon wieder, ne?
Das nein, ist grundsätzlich unfassbar, finden
wenn
Tim
wir beide
und ich,
zusammensitzen.
Ich denke, ich habe dich da voll im Boot. Ja. Dass das ganz toll ist, kurze Videos zu machen und dass es auch total super ist.
Und ein Lebensinhalt.
Ein Lebensinhalt. Und dass wir uns herzlich für die Unterstützung bedanken. Warum dreht sich das Kochgeschäft so schnell? Weil ich habe so das Gefühl, ihr seid schon immer alle ganz schön. Es gibt ja keinen zurückgelehnten Koch.
Das ist der Stress, den du einfach hast, wenn du tatsächlich in der Küche stehst und da draußen 60 oder 70 Gäste sitzen, die fast alle zur gleichen Zeit kommen und das nicht raffen, dass das extrem vorteilhaft wäre, nicht um 19 oder um 20 Uhr zu kommen, weil da alle anderen auch kommen, sondern um 18:30 oder um 20:30 Uhr.
Also du kannst doch nicht den Gästen die Schuld in die Schuhe schieben, wenn ihr in der Küche nicht zu Potte kommt. Da musst du sagen, ihr könnt um 18, dann musst du doch die Slots vergeben.
Wenn sie jetzt die Augen und den Gesichtsausdruck von Barbara Schöneberger sehen, dann sehen sie den deutschen Empörungsbegriff par excellence.
Und dann immer Handbewegung.
Der Vorstellende sagt, wie können Sie es nur wagen, mir jetzt keinen Tisch zu geben?
Dann lädst du dir 10 Leute um 18:30 ein, 10 Leute um 19 Uhr und hast eine herrliche Staffelung.
Das macht man. Dafür gibt es Reservierungssysteme, an die sich der Gast aber nicht so gerne hält.
Ach so, okay.
Und dann ist der und dann empört es. Und dann hast du halt diese ganzen Bons und jeder will was anderes essen und du bist und schon Stress und das geht 3 Stunden lang und du bist nur am. Und dann bist du natürlich auf so einem hohen Adrenalinpegel für so eine lange Zeit, dass du im Endeffekt genau die gleiche Zeit bräuchtest. Das ist tatsächlich medizinisch erwiesen, um wieder diesen Adrenalinpegel abzubauen. Das hast du nicht. Deswegen gibt es dann halt welche, die zu Alkohol, Drogen, Meditation, Buddhismus greifen, um eine Balance im Leben zu schaffen. Und das, was ich für mich vor 10 Jahren beschlossen habe, ist, dass wir das System in der Küche ändern, damit wir nicht mehr diese extremen Adrenalin-Hochstöße und dann das Extreme runter haben, sondern dass wir im Endeffekt an unserem Arbeitstag von der ersten bis zur letzten Minute auf so einem leicht gehobenen Level fahren, aber nicht mehr ausrasten und nicht mehr runterfallen. Und das hat viel, viel besser gemacht. Nicht nur für mich, sondern auch natürlich für die Mitarbeiter.
Aber ist, glaube ich, es ist auch, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, es ist ja auch ein bisschen Attitüde, so dass es so sein muss. Also, weil ich, also, es stimmt schon, es muss alles auf dem, ich weiß, es ist eine Minuten- und eine Sekundensache oft und so, aber
nein, es ist so.
Ja.
Da muss ich dir leider widersprechen, aber das ist dann ähnlich, wie dass der Fußballer heutzutage tätowiert sein muss. So ist der Koch halt immer unter Strom. Und
ich weiß,
die Moderatorin kann für 3 Sekunden nicht den Mund halten und den anderen aussprechen lassen. Aber
jetzt verstehe ich. Nee, aber das mit der Tätowierung, das ist mir jetzt verstehe ich. Das jetzt, du hast recht. Ja, stimmt.
Es hat jeder irgendwie so seins. Und es ist aber tatsächlich, es dreht sich. Also wenn du jetzt die jüngere Generation siehst, die so Ende 20, Anfang 30 sind, die Küchenchefinnen, Küchenchefs werden, die kommen schon anders in die Küche rein. Die wollen auch nicht mehr so einen Stress haben. Die wollen auch nicht, für die ist das nicht unter Druck zu sein, zu schreien, zu beleidigen, mit dem inneren Druck nicht mehr klarzukommen. Ja, Schreien ist die größte Form der Hilflosigkeit. Wenn du schreist, dann geht das eigentlich darum, dass du ganz dringend
aber da bist du auch, da hast du dich auch mühsam hingearbeitet, oder?
Sehr mühsam und sehr lange. Gerade,
du hast doch viele Jahre deines Lebens ziemlich laut geschrien, kann ich mir vorstellen.
Jahrzehnte.
Und jetzt gar nicht mehr. Oh, ich habe gestern, hörst du es, wie ich heiser bin, meine Kinder angeschrien. Hörst du es, wie ich heiser bin? Ich kann gar nicht. Ich habe ganz kurz einmal sehr laut geschrien. Ich frage mich manchmal, ob unsere Fenster so dicht sind, dass die Nachbarn das hoffentlich nicht hören.
Das kannst du ja mal schnell nachlesen, oder?
Nee, so ist es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es in der Presse steht, aber es ist, oh Gott, ey.
Leben Sie so privilegiert?
Schreien hilft auch manchmal.
Oh.
Mm-mm. Nicht bei euch, oder? Nicht mehr in der Küche?
Nein, aber ich verstehe, was Schreien, wenn du mal so richtig schreien kannst. Das ist
totale Hilflosigkeit, ich unterschreibe das zu 1000%.
Und dann fällst du ja auch wieder ab. Das, was du halt nicht machen darfst, du darfst schreien. Also das finde ich schon. Und dich mal aufregen, sagen, verfluchte Scheiße, warum seid ihr hier nicht konzentriert?
Ganz genau, das habe ich so gesagt.
Aber was man halt nicht machen darf, ist dann den eigenen Druck, den man hat, wo man denkt, mein Gott, dieser Teller muss perfekt sein, das muss der perfekte Teller sein. Der da draußen sitzt, du weißt, der schreibt, da kommen 100.000 Leute oder es kommt niemand oder so. Dann nicht zu sagen, ihr dämlichen kleinen Wichser, seid ihr zu bescheuert, diese Soßen dahin zu gehen, muss ich euch die Hände abhacken, weil ihr das nächste Mal das falsch macht. Ich hasse euch, ich komme zu euch nach Hause und brenne alles ab.
Du kannst ja in der Küche nicht schreien, das hören ja wirklich alle.
Ja, und da einfach nur zu sagen, bitte konzentriert euch.
Ja.
Den Rest kann man sich sparen. Genau. Und wo ich das gelernt habe, habe ich viel mehr Energie gespart. Ich bin viel mehr, also habe Menschen besser kennengelernt.
Ja.
Und ich bin vor allen Dingen auch selber nicht mehr so ein Arschloch und bin mit mir viel, viel glücklicher. Mhm. Und das alles zusammen, das ist nicht so verkehrt.
Ich glaube auch. Und der Til Schweiger, der ja auch mit vielen Menschen zu tun hat, der hat letztens mal in einem Interview gesagt, und das finde ich auch völlig richtig, unter Angst und Stress und, sage ich jetzt mal, gebückt, ja, und immer Sorge, einen Fehler zu machen, arbeitet man ja auch nicht in seiner besten Kondition, denke ich jetzt mal, nee, oder?
Sehr, sehr beschissen und vor allen Dingen, es gibt sofort psychosomatische Geschichten, die du sehen kannst. Also in der Küche ist zum Beispiel eine der Sachen, die du merkst, wenn ein Angstregime herrscht, du siehst bei den Mitarbeitern, die haben Schnittverletzungen und Brandverletzungen.
Nein!
Das heißt, weil du einfach so unsicher bist und so wenig Selbstvertrauen dann hast, weil immer dich jemand knechtet, dann bist du hektisch und schneidest dich. Und deswegen ist das eine der für mich schlimmsten Sachen, wenn ich merke, dass sich an einem Tag mal drei Leute schneiden, dann gehe ich sofort hin und sage, was ist los? Haben wir irgendwie ein Event? Ist irgendwas, wo ich euch helfen kann? Liegt es daran? Und da wirklich sofort zu sehen, was sind die ersten Warnsignale und das zu sehen.
Das stimmt übrigens wirklich. Ich kenne das von mir, weil ich sehr viel mich auch in der Küche aufhalte. Ich koche nicht für 60 Leute, aber bei uns herrscht auch Hotelbetrieb, sage ich mal. Und es stimmt wirklich, wenn ich Hudel mache und viel auf einmal und Ding und so, dann bin ich immer hinterher, habe ich mehrere Teile meiner
Katzweise, genau,
mit im Salat. So. Hallo Tim, hallo Barbara. Kritiker sagen über dich, du seist der beste Koch Deutschlands. Unter anderem sollst du schon den ehemaligen Präsident Barack Obama, mit deinen Königsberger Klops um die Finger gewickelt haben. Ich glaube, das habe ich alleine schon 800 Mal in der Presse gelesen. Deshalb haben wir uns ein spitzenmäßiges Spiel einfallen lassen. Ich bin gespannt. Barbara wird dir gleich Situationen vorlesen und wir wollen von dir wissen, welches Gericht würdest du in der jeweiligen Situation kochen? Wir sind gespannt.
Toll. Dass es hier Spiele gibt, war mir nicht klar. Dann wäre ich nicht gekommen.
Nee, mir auch nicht, ehrlich gesagt. Nee, pass auf. Madonnas Cheat Day, das ist geil. Was kochen wir an Madonnas Cheat Day?
Das ist cool, weil die saß letztens neben mir und hat gegessen. Und
wie ist sie? Hat sie gute Tischmanieren? Guckst
sehr,
du da drauf?
Sehr. Auch,
komm,
aber.
Komm bitte,
aber
wenn das einer mit dem so, das geht gar nicht. Die Amerikaner? Also,
ja, du meinst einhändigen Baggerschaufel-essartige?
Ja, ganz genau.
Nein, gar nicht. Was ich da eher spannend fand, diese riesige Entourage, die dabei war.
Ja.
Und es gab dann einen, der versucht hat, für alle zu bestellen.
Ja.
Und also Madonnas Cheat Day würde so aussehen, es würde auf jeden Fall für sie Sushi und Sashimi geben.
Ja.
Und dazu würde ich ihr noch ein paar Schweinereien ausfrittieren. einfach weil ich das Gefühl habe, dieses Knusprige und Kalte, das wäre super. Und so eine eine richtig geile frittierte rote Garnele und obendrauf ein Sashimi von Lachs mit Süßkartoffelpüree, ein bisschen geräucherter Paprika, Mandarine und
das ist aber eine volle Mahlzeit, sage ich dir. Victoria Beckham übergibt sich schon das erste Mal gerade.
Das weiß ich nicht, die habe ich noch nie essen gesehen, aber ich hatte bei Madonna das Gefühl, sie würde es mögen. Man sieht es, glaube ich, im Moment schlecht, weil sie das mimisch nicht mehr so gut ausdrucken kann. Aber du reißt gerade die Augen auf, bei ihr waren die Augen
ganz klar.
Hat einen asiatischen Einschlag.
Total. Gibt es einige übrigens, auch in Deutschland, die inzwischen sich wirklich zur Asiatin gemausert haben in den letzten Jahrzehnten. Fingen mal als Südamerikanerin an und sind inzwischen voll zur Asiatin mutiert irgendwie. Okay, I like it. Pass auf, letztes Gericht, bevor einer zum Veganer wird.
Ja, aber vegan, also ich esse ja selber jetzt ein paar Mal pro Woche vegan. Mhm, ich finde, man sollte flexibel bleiben. Das macht sonst einfach keinen Spaß. Und diese knallharte Diät-Scheiße oder ich steige jetzt um, ich bin jetzt nur noch vegan. Dieses fundamentalistische...
Dogma ist immer schrecklich. Aber du neigst ja auch zum... Neigst du nicht zum Dogma?
Nein. Nein, ich lasse mir immer eine Hintertür offen. Immer Fluchtweg muss immer da sein.
Ja, finde ich auch. Weil ich finde ja auch, wenn man so diese Dogmen so vor sich herträgt, man muss ja dann dem auch allem gerecht werden und das macht das Leben so schrecklich anstrengend. Ich finde also auch, wenn man mit anderen so dogmatisch ist.
Nein, das macht mir keinen Spaß. Also ich würde definitiv, ich habe tatsächlich ein Gericht, was die pure Sünde ist. Und ich finde dann immer wichtig, wenn du was isst, bevor du jetzt sagst, ich bin jetzt 6 Monate Veganer, dass du dich dann 5 Monate und 30 Tage darauf freuen kannst, dass du es wiederkriegst. Wir haben ein Spanferkel Eisbein. Also Eisbein, Berliner Eisbein,
ja,
wie von Oma, nur vom Spanferkel, deutlich zarter, wird ganz klassisch gekocht und dann ist aber die Haut immer so schwabbelig. Und dann frittieren wir das japanisch bei 160 Grad 25 Minuten. Dann hast du außen eine hauchdünne, papierdünne, absolut mega Kruste und dann bricht das so auf und knackt richtig und dann kommt so ein saftiges, helles, rosa Spanferkelfleisch. Dazu gibt's süß-sauer eingelegten Ingwer, Senfcreme und gelbe Erbsencreme. Und da kann man sich dann drauf freuen, wenn vegan wieder vorbei ist, kann man das Ding nochmal weghämmern.
Und aber jetzt sag mal, bei dir, es ist so halt, es ist ein kleines Span. Was ist denn das, so ein Babyspan?
Großer Teller, kleine Portion, damit wir auch ein bisschen Geld verdienen können. Ne?
Aber wäre es nicht viel geschickter, einen Kleinteller zu nehmen, damit das Ganze voller aussieht?
Du meinst so wie auf den Schiffen? Oh, das ist schön. Ja. Am Buffet und wenn man 3 Gänge auf einen Teller mit 26 cm Durchmesser kriegt und das Ganze die Höhe des Matterhorns erreicht. Total.
Aber was habe ich denn letztens gehört? Dass dieser Spiegel immer benutzt wird, um den Teller voller aussehen zu lassen, gell? Ist das so? Dass wenn du unten, weißt du, so eine Schmiererei da machst, manchmal sieht so mit Soße oder mit Ding oder so.
Heute ist alles in Schalen, weißt du? Und Schalen
it's all a bowl. It's in a bowl. Ach, du bei dir auch, ja?
Nein. Nein. Ich habe, wie gesagt, immer noch großer Teller, kleine Portion. Aber wir sprechen jetzt nur vom Hauptrestaurant. Ne? Ja. Also in der Villa Kellermann, die Königsberger Klopse, die gibt es im Teller von Oma. Mhm. Tiefer Teller. Ne?
Ich weiß, Jauch hat so geschwärmt, dass du lauter unterschiedliche Teller ausgesucht hast. So, dass das so wie so Sammelporzellan ist und alles.
Ehrlicherweise war das Patricia, unsere Restaurantmanagerin. Die hat mehr Geduld. Die hat das bei eBay so zusammen, also heutiges Flohmarkt zusammenklauben.
Ich habe das auch mal gemacht. Für die Taufe meiner Tochter habe ich auch ein Süßigkeiten- und Muffin- und Kuchenbuffet von sehr langer Hand vorbereitet. Und mein Mann sagte zwischendurch, sollen wir uns noch mal mit den Inhalten der Taufe etwas genauer beschäftigen? Und ich habe immer gesagt, ach, Inhalte. Jetzt sag du, Taufspruch, Ding, lass du dir jetzt. Ich konzentriere mich jetzt auf das Süßigkeitenbuffet. Und ich hatte dann, weißt du, solche Dinge und so Pops und Zeug und getaucht und alles. Und ich hatte vorher alle total verrückt gemacht. Dann habe ich so Puder bestellt, was die Sahne und das Topping von den Sachen einfärbt und so. Und habe das alles angerührt. Und dann, keiner durfte die Muffins bestreichen, weil ich wollte das auf so eine inszeniert nachlässige Art und Weise machen. Und ich habe diese Muffins, ich habe nur noch über dieses Buffet nachgedacht, ja. Und es hat in verschiedenen Ebenen, und da waren so Tischdecken, und dann hatte ich alte Teller gekauft, die waren so ein bisschen Gold, aber eben nicht so ordinär Gold, sondern es war schon etwas abgeblättert mit so zarten Streublümchen und so. Und dann hatte ich verschiedene Muffins mit so Toppings bestrichen und es war alles herrlich angerichtet. Und dann habe ich so Champagner trinkend aus der Ferne beobachtet, wie Kinder an mein Buffet gegangen sind, haben diese Muffins genommen, haben einmal reingebissen, haben dann einen Löffel genommen, haben das Topping runtergekratzt und haben das mit dem Löffel so ins Gebüsch geschossen.
Und die Dame, die du bei Waffle Brothers kennengelernt hast, die hätte gesagt, du Bobsi, nächstes Mal komme ich auch zu deiner Taufe, ne, wenn du machst so leckere Cookie-Cakes.
Ey, voll
da.
Mit Glitzer, ja, ey. Ich wär verrückt.
Sieht aber aus wie meine Fußnägel. Yeah.
Voll nice. Sieht aus. Ja. Naja, also wie auch immer. Aber ich kann mich auch in solche Deko-Sachen total reinfüllen. Ja. Na klar, ich bin überhaupt, ich habe auch nur Moodboards für meine Hochzeit, ich habe die ganze Zeit Moodboards gemacht. Ich habe immer mit dem Floristen aus der Kantstraße, weißt du, der in unserem alten Haus war, mit dem habe ich immer die Sträuße geübt. Und mein Mann hat immer gesagt, sollen wir uns noch mal kurz über den Sinn.
Wollen wir heiraten?
Also willst du noch mal, sollen wir noch mal über die Trauung? Ja, Trauung, mein Gott, jetzt hier, guck mal, das wären die Hocker, auf denen wir sitzen. So, also ich bin sehr für die Form zuständig, ich finde das wunderbar. Das, den Inhalt können ja andere machen.
Ja, das ist bei mir zu Hause aber genau wie bei euch. Meine Frau ist auch eher so, also da hat er, die kann da ganz viel im Detail. Mhm. Ich bin eher so, ich gehe da so rüber und treffe lieber die Entscheidung, zack, zack, das nächste.
Okay.
Aber finde ich gut. Ich überlege gerade, ob du, wenn du jetzt die Waffel isst, ob mal kurz Ruhe einkehrt oder ob wir das nächste Spiel spielen.
Ich kann sehr gut schweigen.
So, ich mag das ja, dass das nicht so ist. Also, weißt du, ich finde, man trifft so viele Menschen im Leben und mit manchen, da sitzt man so daneben und denkt so, boah, Herr im Himmel, lass den Event vorbeigehen. Und dann
gibt's liebe halt den Satz, wir sind ja aus Hamburg. Kennst du das? Und dann ist wieder, und ich mache die ganze Zeit Programm, manchmal, ich bin richtig müde nach so einem Abendessen, weil ich dann alles gegeben habe, mein Innerstes nach außen gekehrt habe und vom Gegenüber kam nur, ja, wir sind ja aus Hamburg. Mhm. Ja, okay. So.
Gut, aber diese Langeweile kommt bei uns nicht auf.
Bei uns beiden, nein. Nee. Wir würden, und jetzt mal ganz ehrlich, also mit mir könntest du auch ein gutes Restaurant führen, das sage ich dir. Ich bin sehr fokussiert und weißt du, was ich kann? Arbeiten bis und
dekorieren,
der Arzt kommt.
Dekorieren. Nee. Ja.
Auch.
Ist mein dass du arbeitest, bis der Arzt
kommt. Arbeiten, bis der Arzt kommt. Na, und noch ich werde länger nicht müde. Und wenn weiter. Alle schon besoffen und nicht mehr und so, dann räume ich noch zum 15. Mal die Geschirrspüle ein.
Was ich finde, was du hast, was wirklich dein großer Vorteil ist, du bist dabei immer, man sagt, es ist ja heute fast schon ein Schimpfwort, aber authentisch, du bist du. Du machst das, was du für richtig hältst. Und wir kennen uns jetzt noch nicht so lange zurück, dass du unerfolgreich warst oder wo deine Anfänge waren. Aber ich finde, du bist du geblieben. Und das, finde ich, ist das Größte, was man über Menschen sagen kann, die ihr Leben so gestalten, dass sie damit glücklich sind, aber sie auch andere glücklich machen können und überhaupt gar keine Attitüde oder Allüren entstehen. Mhm. Und das ist das, was mir so auf den Keks geht, wenn ich auf Menschen treffe. Deswegen meide ich zum Beispiel alle roten Teppiche, ich gehe zu nahezu keinen Events, weil du da immer nur auf Leute triffst, die sich projizieren müssen, die dann zeigen, ey, ich bin jetzt was, anstatt dass sie einfach mit dem glücklich sind, was sie erreicht haben. Mhm. Und vor allen Dingen andere glücklich machen. Das musst du übrigens als Gastronom können. Wenn du kein großes Herz hast, wenn du nicht verstanden hast, dass das eine soziale Kompetenz bedarf und einem großen Herz anderen etwas zu geben und zwar großzügig zu sein, dann gehst du in so eine Butze, wo du einen Teller Nudeln kriegst und so zwei Briefmarken Trüffel drauf hast für 38 Euro, weil da jemand mit dir Geld verdienen möchte. Das geht für mich zum Beispiel gar nicht.
Ich finde, Gastgeber sein ist mein, also das ist, glaube ich, meine ureigenste Bestimmung. Ich möchte eigentlich, ist mein Plan, einen Salon zu haben bei mir zu Hause, ja, den ich aber auch wirklich selbst bestücke. Okay, wir reden drüber, wenn ich dann im dritten Jahr bin, ob ich es dann immer noch geil finde. Aber ich möchte gerne, dass dreimal die Woche Leute zu mir kommen. Und auch, ich liebe ja auch, wenn Leute kommen, die ich nicht kenne. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, mein Haus zu öffnen für Leute, die ich nicht kenne. Ich möchte zum Beispiel eigentlich immer 5 Leute einladen oder 6 und denen sagen, bringt noch 10 mit, die ich nicht kenne. Weil ich will mich eigentlich neu amüsieren und inspirieren lassen, will dafür mein Haus nicht verlassen. Das ist eigentlich total egoistisch. Und dann möchte ich gerne kochen, möchte den Tisch schön machen, möchte der, und dann möchte ich da stehen abends und das Feuer brennt und die Leute kommen und dann soll es irgendwie lustig sein. Und dann räume ich aber danach auch alles auf und mache alles wieder. Das stört mich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich räume immer nachts noch um 2 Uhr alles so auf, dass wenn ich morgens runterkomme, alles schön ist.
Das finde ich cool. Also
das mache ich immer.
Das
so.
Muss sein, ja. Aber, ja. aber das ist schön, dass
aber
du
aber leider kann man damit überhaupt gar kein Geld verdienen.
Nein.
Nein. So.
Aber ich das schaffst du ja anders.
Ich wollte es mir jetzt von dir nochmal bestätigen
lassen. Koffer, Kartoffelsalat.
Nee, der Kartoffelsalat ist weg, leider.
Eis habe ich gesehen. Ja, das ja, ist meine große Schwäche. Ja. Also,
ach, bist du ein Eisesser?
Boah, fuck. Ja.
Ehrlich?
Ja, das ist das aller... Also,
oh, weißt du, was ich letztens gemacht habe? Ein Blutorangenparfait. Das ist auch was ganz Tolles mit Mandeln und Dingen.
Blutorangen kommen aus Sizilien. Das ist mein drittes Zuhause.
Warum?
Meine Frau kommt aus Graz, ich bin Berliner und ich habe in Sizilien noch eine Destination.
Oh nein.
Und das ist so schön da. Das macht richtig viel Spaß.
Und aber dort nix Hotel und Restaurant, sondern nur nee, du, privat. Haus, privat, privat, Strand.
Privat. Graz und Sizilien ist privat.
Und da fliegst du ab und zu mal so für 1,5 Tage hin und entspannst total.
Ich bin tatsächlich im Sommer 3 Wochen am Stück da, seit 4 Jahren jetzt, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich einfach so eine Auszeit mal brauche.
Ja, klar.
Und 3 Wochen am Stück ist halt einfach geil, weil du kommst erst auf italienisches, dann auf sizilianisches Niveau runter. Und
wo ist denn das sizilianische Niveau?
Sizilianisch ist halt einfach, dass du sagst, bist du da? Ja, dann sehen wir uns. Und das heißt nicht heute, morgen, das kann in 1 Woche, 2 Wochen sein. Schön. Also diese ganze, das was in Deutschland oder in meinem normalen Leben gilt, immer 5 Minuten oder 10 Minuten vorher da sein, fliegen, alles exakt, Termine, der ganze Tag ist durchgebastelt. Da ist halt gar nichts. Da ist Aufstehen, Sport machen, dann runter an den Strand fahren und danach einfach noch ein bisschen schlafen.
Oder
und dann
auch nicht.
Und halb neun abends dann in die Stadt und dann einfach treiben lassen. Erstmal ein Aperitif, dann da was essen, dann richtig essen, dann nochmal saufen, dann irgendwie spielt irgendeine Liveband auf der Straße, dann gehst du an die Piazza, isst noch ein Eis, dann ist schon 2 Uhr, ist scheißegal, dann fällst du ins Bett. Also es ist einfach so Leben.
Toll.
Ja, sehr, sehr schön.
Ich freue mich jetzt schon wieder drauf, wenn die Sonne scheint. Bist du dauerhaft kreativ? Also gehst du jetzt heute in die Küche und überlegst dir was Neues? Wie oft überlegst du dir was Neues? Und hast du so Kreativzyklen, wo du sagst, jetzt entwickle ich alles neu und schreib das auf? Oder hast du es im Kopf? Oder wie entstehen diese neuen Sachen?
Na, also das eine ist, manchmal muss ich mich zur Kreativität zwingen. Also das heißt, ich probiere, wenn ich in Berlin bin, vor jedem Mittag und vor jedem Abendservice alles. Also das heißt, ich probiere jede Soße, jedes Cremchen, jedes Püreechen. Ich probiere die 8 Aperos, die es gibt, esse die. Schluck aber nicht runter, sondern spuck aus, weil ansonsten
würde ich so fett werden. Was ich mal im Mund habe, muss ich runterschlucken.
Nein, keine Chance. Und dann gibt es natürlich sofort Momente, wo ich irgendwie sage, hey, hier haut die Proportion nicht hin. Da ist das Radieschen eigentlich viel zu geil und die Miso-Mayonnaise überdeckt mir das. Lass uns das mal um die Hälfte reduzieren und dann gucken, ob das Radieschen mehr rauskommt.
Also das heißt, wenn die Creme schon fertig ist, dann muss die eben halt auch nochmal gemacht werden.
Naja, oder in dem Fall ging es einfach um die Proportion. Es haben halt anstatt 10 Gramm, haben 5 Gramm gereicht. Und dann gibt es immer wieder Phasen, in denen ich, wenn ich vor allen Dingen aus der Entspannung komme, oder sehr gut geschlafen habe, dass ich sofort am nächsten Morgen das Hirn einfach, ich nenne das immer, das rattert. Das sendet mir Botschaften. Das heißt, ich laufe durch die Wohnung, gucke irgendwie zur Seite, sehe ein paar Sonnenblumenkerne liegen, denke von Sonnenblumenkerne an Nüsse, was können Nüsse? Auf einmal kommt Leinsamen. Wir wollten noch in der Villa Kellermann Kartoffel, Leinsamen, Quark machen. Was könnten wir machen? Stell mir dann vor, Leinsamen, die könnten wir kochen, dann gelieren die immer so ein bisschen aus, dann streichen wir die auf eine Silpatmatte, trocken die, machen einen Cracker davon, haben dann Leinsamen und die Idee der Haut einer Kartoffel, kochen eine Kartoffel, machen Püree, hüllen das ein in ein Karamell aus Leinsamen, der knusprig ist, können dann den Quark vielleicht noch als geeiste Perlen machen, müssen den Schnittloch noch einbauen, welche Kräuter können dazu kommen, fehlt da noch Säure, haben wir genug Pikant, Würze, weißer Pfeffer muss noch mit dazu, denkt da dran, das muss von der Aromatik schon, welche Kartoffeln nehmen wir überhaupt und so geht das dann im Kopf ab und dann mit 4, 5, 6, 7 Sachen, dann muss ich mich sofort hinsetzen, schreibe das auf.
Mhm. Wie schreibst du es?
Gibt das nur noch online, damit ich sofort an die entsprechenden Küchenchefin checken kann, schick das rüber, sag, probiert das mal aus, wenn ich das nächste Mal komme, können wir rangehen, dann probieren wir es, stellen fest, Kartoffelkacke, geht nicht mit Festkochender, sondern müssen wir mit Mehligkochender machen, Geschmack, weißer Pfeffer zu stark, Leinsamen karamellisieren gar nicht so, lasst uns das mit was anderem machen und wir nehmen Leinsamen doch als Öl, weil das Öl viel besser ist und also dann wird dran gearbeitet. Und deswegen dauert das dann teilweise 1-2 Wochen, bis ein Gericht fertig ist. Ich setze mich nicht mehr unter Druck. Das habe ich früher gemacht. Da hatte ich einen Output von vielleicht 100 Gerichten im Jahr. Jetzt komme ich für alle Restaurants vielleicht so auf 40, 50. Und ich möchte Perfektion schaffen und etwas, was bleibt. Das heißt, wenn ein Gericht auf der Karte ist, bin ich so glücklich damit, ob sich dann mal ein Stammgast beschwert und sagt, Herr Rauer, ich bin jetzt schon das 7. Mal dieses Jahr da und können Sie nicht mal was anderes mit Krustentieren machen? Dann kann ich ihm halt nur sagen, klar kann ich ihm was machen.
Können Sie sich heute zum Beispiel mal in den Arsch stecken?
Nein. Nein, aber dann sage ich, ich kann Ihnen eine Sauerei machen. Das kann ich. Ein perfektes Gericht nicht, aber ich mache ihn einfach und gehe dann in die Küche und nehme zum Beispiel rote Garnelen einfach als Tempura, so einen ganzen Batzen, glasiere das dann in Mandarinenmayonnaise, hau da grob geschnittene Thai-Chilis drüber und so, dass es so Comfort-Food
ist.
Und setze das einfach hin und sage, guck mal hier,
so, dann
einfach
ist der
ein Kilo
aber
Garnelen und dann frisst er und sagt, das ist aber auch geil, nicht perfekt, aber so geil. geil. Mhm. Und dann läuft so der Sabber runter. Und, das habe ich auch gerne, aber das ist halt die Schwierigkeit. Ne? Also die größte Herausforderung für mich ist das Kreative. Etwas ständig Neues schaffen zu müssen, was dann perfekt ist. Und das setzt mich manchmal unter Druck. Aber in den Momenten kommt mir dann auch immer wieder was ins Hirn, was Marie, meine Geschäftspartnerin, immer zu mir sagt. Und sagt, wir servieren, bitte Tim. Wir haben das schon so oft gehabt, dass ich dann dachte, ich muss für den jetzt ganz besonders was anderes machen, weil der das schon gehabt hat. Aha. Und dann ist eher so, dass die Gäste sagen, ja, war gut, aber dann nehme ich doch lieber das letzte Mal wieder den Salat.
Also lieber das.
Und sie sagt dann jedes Mal wieder zu mir, lass es. Ja. Nimm das, was wir auf der Karte haben, das ist perfekt. Dann sollen sie sich beschweren, dass es nichts Neues gibt. Das ist weniger schlimm für uns, als wenn sie sagen, naja, das hat er heute nicht so gut gemacht in der Küche. Ne? Also da haben wir schon andere Momente erlebt. Ne? So mit dem, damals der Kabeljau, ja, der war toll. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und muss natürlich auch lernen, mit Kritik umzugehen. Das kriegst du heutzutage sowieso.
Kriegst du auch Beurteilungen dann?
Ja, ständig. Auch, Auszeichnung. Also, Auszeichnung ist für uns enorm wichtig. Nee, weil
nicht nur Auszeichnung, sondern auch Beurteilungen im Internet, wo halt irgendeiner kommt und irgendwas gibt. Spielt das eine Rolle in deinem Geschäft?
Erstaunlicherweise wirklich. Trotzdem musst du es lernen zu ignorieren. Ja. Also wenn du ein Gericht, deine Cupcakes zum Beispiel, servierst du 10 Kindern und dann wird dir vielleicht 3 werden sagen, was soll das Geglitzer da? Das wollen wir nicht essen.
8 sagen, ich esse keine Nüsse.
Okay.
8 aber es sagen, ist mir egal, ich serviere Nüsse. Mit Nüssen. Genau, ich bin da sagst, nicht so Dienstleistung.
Und wenn du einen allergischen Schock hast, mir ganz Chantal, egal, ist die Nüsse. Halt's Maul.
Ich sage, hast du schon mal eine Nuss gegessen? Nein, meine Mama macht den Kuchen immer ohne Nüsse. Dann sage ich, und wir machen ihn mit.
Und dann sagt Chantal, naja, Babsi, 1-1-2, nein.
Komm, also diese, das ist doch alles...
Ich glaube, du musst die Relation einfach hinhauen lassen für dich. Und wenn bei uns halt, wenn wir ein Gericht neu haben, servieren wir es ja erstmal Gästen, die wir kennen. Um einmal auszuchecken, wie kommt das an.
Ja.
Und wenn dann von 10 sagen, 8 ist zu scharf, dann kann ich sicher sein, ist ein bisschen zu scharf. Und da höre ich dann schon zu. Und ich spreche zum Beispiel immer wieder mit unseren Mitarbeitern im Service und mit Marie. Und wenn die irgendwie sagen, der Gang kommt gar nicht an, das versteht keiner. Oder die damit können sie nichts anfangen. Oder das ist zu langweilig. Und da sagen ganz viele, es ist zu schwer. Dann schmeißen wir es auch wieder raus. Aber das passiert super selten.
Okay. Siehst du jetzt noch Herrn Jauch?
Am Sonntag.
Okay. Grüß ihn von mir.
Mache ich. Das ist, das macht viel Spaß.
Ja,
ehrlicherweise.
Das ist toll. Er hat ja auch erzählt, es läuft so gut, dass er sagt, der findet ja immer irgendwas, weißt du? Und er sagt, es läuft sehr gut. Es läuft sehr gut. Fast zu gut.
Dann nehm ich das mal für Sonntag mit, wenn dann das Billboard von oben ist und voll ist.
Durchgearbeitet.
21 Punkte. So, Herr Rau, jetzt müssen wir mal darüber sprechen.
Nein, gar nicht.
Ja, aber das ist was, was uns, also was ihn und mich zum Beispiel ein, wir sind halt beide auch wirklich im Detail und so. Und das, was vielleicht manchmal eine Herausforderung ist, wir haben unterschiedliche Bereiche, in denen wir Perfektionisten
klar,
sind.
Klar, aber wenn beides zusammenkommt, dann ist es eben perfekt, perfekt. Perfekt hoch 2. Ich freue mich so, dass du hier warst. Jetzt, ich würde mal
keine
sagen...
Keine Spiele mehr? Ah, das war schon.
Ja, du kannst noch abschließend sagen, was würdest du zum 55. Geburtstag von Harald Glöckler kochen?
Huh.
Also etwas Buntes.
Etwas Buntes, findest du? Also auf jeden Fall sieht man ihm ja an, dass er sich sehr proteinhaltig ernährt. Weil, sonst kannst du solche Muskeln nicht aufbauen.
Natürlich.
Und er ist ja jemand, für den tatsächlich das Äußere unheimlich wichtig ist.
Aha.
Und ich assoziiere ihn tatsächlich sofort mit Schwarz. Also ich würde ihm eine Poularde de Demi-Deux machen. Das ist ein sehr klassisches französisches Gericht. Da nimmst du ein Hühnchen, machst die Haut im Endeffekt löst die vom Fleisch, füllst das mit Trüffelscheiben mit Schwarzen und garst den dann ganz im Ganzen saftig. Das heißt, er hätte im Endeffekt viel Protein, er hat was Schwarzes, so wie er das jetzt auch im Äußeren hat und innen dann aber was liebevoll Saftiges gegart und dazu einen Salat von Feldsalat, Haselnüssen, Nüsse sind immer wichtig, habe ich heute gelernt, Rosinen, eine Creme von Topinambur und dazu dann noch eine richtig schöne, hinreißende Soße, die wir ein wenig mit Entenleber binden, damit auch noch ein wenig Sünde dabei ist.
Ach, also jetzt mal ganz ehrlich, Tim, ich könnte dir stundenlang zuhören. Harald Glöckler wird sich bei uns melden, um nach dem genaueren Rezept zu fragen. Er wird es versuchen selbst. Er hat doch so einen netten Freund, der wird das für ihn zubereiten. So, jetzt erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich würde sagen, ein Gespräch zwischen uns beiden würde ich als relativ leichtgängig benennen.
Das heißt, du hast dein Geld heute einfach verdient. Das freut mich sehr.
Kriege ich hier Geld? Du kriegst auf jeden Fall keins. Nein. Hat man dir das gesagt?
Ja. Das,
nein, das
ich bin noch nicht so abgezockt, weißt du.
Auf Spaß und Freiwilligkeit. Schön, dass du hier bist. Tim Raue.
Danke, Gut. Barbara. Alles Liebe. Tschüss und viel Spaß das nächste Mal bei Waffle Brothers.
Das war Tim Raue bei den Waffeln einer Frau. Clemens, wir sind begeistert.
Ich habe Hunger.
Ich habe Hunger auch. Mir ist mal mehrfach der Speichel so aus dem Mund rausgetropft. Ich konnte den Speichelfluss heute nur schwierig kontrollieren. Wir hoffen, wir haben euch auch ein bisschen auf den Geschmack gebracht, was gutes Essen angeht und überhaupt Lebensart. Und also ich habe mich heute sehr, sehr amüsiert. Wenn ihr mehr wollt, mehr mit den Waffeln einer Frau, dann können wir liefern, denn wir haben hier schon viele große, prominente Sitze gehabt.
Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Am besten in die Barbaradio-App, da sind sie alle drin. Also von Anke Engelke über Olli Schulz, über Paulina Roginski bis hin eben zu
Günther Jauch.
Günther Jauch, der jetzt da war.
Waren alle hier. Waren alle hier. Und es kommen noch mehr. Täglich werden es mehr, kann man sagen. Ja. Die Anmeldungen nehmen zu. Alle wollen kommen hier in die Show, weil man sich eben auch mal, sage ich jetzt mal, ein Stündchen von einer vielleicht ein bisschen anderen Seite präsentieren kann. Wir hoffen, es hat euch gefallen. In der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe. Bis dahin. Alles Gute.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de